Guten Morgen auch von mir. Willkommen auch im Livestream. Ich hoffe, euch geht es gut. Und falls nicht so, ich hoffe trotzdem besser als diese Pflanze. Das ist eine von meinen ganz vielen Pflanzen zu Hause. Ich liebe Pflanzen. Ich bin fasziniert davon. Ich finde es so toll zu sehen, wie sie wachsen. Oh, wir haben noch Kamera. Ich finde es so toll zu sehen, wie sie wachsen, welche Muster sie haben, welche Blätter sie machen. Aber Pflanzen lieben mich nicht immer zurück. Und eigentlich weiß ich auch viel zu wenig über Pflanzen, um ein Pflanzenmami zu sein. Diese Pflanze war eine meiner ersten, die ich gekauft habe, als ich in meine Wohnung gezogen bin. Und sie fand es von Anfang an nicht so toll. Wie gesagt, ich weiß viel zu wenig über Pflanzen. Ich weiß, sie brauchen Wasser, sie brauchen Licht, aber auch nicht zu viel. Und ich weiß, dass wenn es ihnen nicht gut geht, dann sehen sie so aus. Und ich weiß, dass wenn es ihnen gut geht, dann wachsen sie. Und meistens zumindest. Es gibt auch da noch gewisse schwierige Pflanzen. Und diese Pflanzen, die wachsen, wenn sie gesund sind. Und wir Menschen, wir wachsen auch, wenn wir gesund sind. Und Werner hat letzte Woche von diesen vier Zonen gesprochen, dass wir in unserem Leben, in allem, was wir tun, gibt es immer Ermutigung und es gibt Herausforderung. Und wenn du in einem Bereich, sagen wir mal in deinem Gebetsleben, nur Ermutigung hast, aber nicht herausgefordert bist, dann bist du einfach in der Wellnesszone. Fühlt sich gut an, aber Wachstum gibt es nicht wirklich. Wenn du aber in deinem Gebetsleben oder in deinem Glaubensleben nur herausgefordert bist und immer nur Stress und Herausforderung siehst und Berge vor dir hast und keine Ermutigung, dann bist du in der Stresszone. Und wenn du weder noch hast, wenn du weder ermutigt wirst in deinem Glauben noch herausgefordert, dann bist du in der Todeszone. Dort sterben Sachen. Dort stirbt dein Glaube. Wenn wir aber Ermutigung und Herausforderung im gleichen Maße haben, dann können wir wachsen. Wie eine Pflanze, nicht wie diese, wie eine Pflanze, die genug Licht und genug Wasser hat, genug Nährstoffe, genauso können wir wachsen in dieser Wachstumszone. Und Gott will, dass wir uns hier befinden. Wir als Kirche wollen, dass wir euch hier befinden. Nicht hier und schon gar nicht hier. Und Gottes Wunsch ist es, dass wir jeden Tag ähnlicher werden wie Jesus. Nicht morgen, so sind wir Jesus, aber jeden Tag ein bisschen mehr. Und im 2. Korinther steht das so beschrieben: Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Also wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir ähnlicher wie er. Und je ähnlicher wir ihm sind, desto mehr von dieser Herrlichkeit werden wir sehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr von dieser Herrlichkeit. Ich wünschte mir mehr, ein Leben zu leben, wie es die Männer und Frauen in der Apostelgeschichte getan haben. Wenn du dieses Buch mal liest in der Bibel, das ist voll mit Geschichten von einfachen Männern und Frauen, teilweise ungebildeten, armen, ressourcenfreien Menschen, die einfach radikal und kompromisslos Gott nachgefolgt sind. Und wenn ich mein Leben dann so anschaue, dann merke ich, ja, ich glaube und ich bin getauft und manchmal sehe ich das, manchmal sehe ich genau das, wie das, was in der Apostelgeschichte geschehen ist. Und manchmal gar nicht. Ich wünschte mir, ich würde tagtäglich sehen, wie Menschen sich taufen lassen, wie Wunder geschehen, wie der Heilige Geist wirkt. Und genau dieses Radikale und Kompromisslose, das diese Männer und Frauen vorgelebt haben, das vermisse ich. Ich vermisse es in meinem Freundeskreis, in meinem Leben, in unserer Kirche manchmal. Und ich sehe, diese Kirche ist gefüllt mit Männern und Frauen, die Gott von ganzem Herzen lieben. Aber ich sehe, wir sind oft nicht bereit, das, ja, den Preis zu zahlen für die Nachfolge. Weil wenn wir Jesus wirklich von ganzem Herzen nachfolgen müssen oder wollen, dann kostet uns das etwas. Es kostet uns alles. Wir können Gott nicht nur einfach einen Teil unseres Herzens geben. Es funktioniert nicht. Ich kann Gott nicht nur den schönen, aufgeräumten Teil meines Herzens geben. Kann ich schon. Aber dann bin ich hier. Dann bade ich mich in seiner Gnade, dort, wo es gut geht. Aber ich wachse nicht. Ich muss Gott also alles geben. Auch, was ich in der dunklen Kammer versteckt und vergraben habe. Und was auch immer im Dunkeln von deinem Herzen ist, das musst du Gott übergeben. Weil dort, alles was im Dunkeln ist, alles was das Licht nicht berührt, darüber hat der Teufel Macht. In diese Dunkelheit kann er Lügen sprechen. Er kann dir zum Beispiel sagen, ja, eigentlich hast du das ja verdient, dass es dir schlecht geht. Und eigentlich hast du gar keine Vergebung verdient. Und ja, du bist ja so ein schlechter Mensch. Eigentlich hast du auch gar keine Freunde verdient. Und was dort schlummert, das darfst du auch gar niemandem jemals erzählen. Weil wenn du es jemandem erzählst, dann hast du dein Gesicht verloren. Dann bist du niemand mehr. Du bist nicht würdig, du bist nicht fähig. Du bist ein schlechter Mensch. Und in dieser Dunkelheit, da wächst die Scham, da wächst Bitterkeit, da wächst Minderwert, Selbsthass. Und in dieser Dunkelheit schlummern ganz unterschiedliche Sachen. Mediensucht, Selbsthass, Perfektionismus, Überheblichkeit, Neid. Etwas, das du immer und immer und immer wieder tust, aber du weißt genau, dass es destruktiv ist für dich und für deine Beziehungen. Du weißt, nur du weißt, was in dieser Kammer schlummert, was du vergraben hast. Vielleicht vor Jahren, vielleicht vergräbst du es auch immer und immer wieder. Du versuchst immer und immer wieder, Licht in dieses Dunkel zu bringen und du vergräbst es trotzdem wieder, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen müssen oder wollen, nicht müssen, dann müssen diese düsteren und diese dunklen Sachen ans Licht kommen. Und Paulus beschreibt das so im Epheserbrief. Er schreibt, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Versteht ihr also die Kraft, die darin liegt, offen zu legen, ins Licht zu bringen, was ihr versteckt haltet? Indem wir vor Gott und vor Menschen sichtbar machen, was dunkel ist in uns, nehmen wir dem Teufel die Macht. Es kann plötzlich Licht in diese dunkle Abstellkammer von meinem Herzen fließen. Und es kann Veränderung, es kann Vergebung und es kann Heilung eintreten. Das Problem ist aber, in diesen dunklen Ecken, da verstecken sich nicht Sachen, über die man so im Smalltalk spricht. Es sind nicht Sachen, ja, es sind keine Alltagsthemen. Es sind keine Happy-Clappy-Themen. sondern es sind häufig die, die ganz düsteren, finsteren, schmerzhaften, schambehafteten und vielleicht auch missverstandenen Themen. Es sind Themen, über die spreche ich nicht mit niemandem. Mit niemandem. Und ja, wenn ich es mit jemandem teile, dann nicht mit einfach irgendjemandem. Also du bist wahnsinnig mutig, dann vielleicht schon, dann bewundere ich dich dafür. Aber ich spreche mit diesen Sachen nicht einfach mit jemandem, der ich auf der Straße treffe oder mit jemandem, der ich freitagsabends vielleicht mal im Ausgang getroffen habe. Das mache ich nicht mit diesen Sachen. Wenn ich es mit jemandem teile, falls überhaupt, dann nur mit jemandem, dem ich vertraue, der mit mir unterwegs ist, der mir ein Vorbild ist und jemandem, der ich weiß, diese Person wird mich nicht verurteilen. Wir benötigen also Nähe. Ich brauche Nähe, um mich jemandem anzuvertrauen. Ich brauche echte, liebevolle und verändernde Nähe. Und die erste und die wichtigste Person, die wir nahe lassen müssen, ist Gott. Es mag simpel klingen, aber hast du Gott schon einmal wirklich in diese dunklen Kammern eingeladen? Gott weiß alles, was dort drin schlummert. Er weiß es. Aber weißt du was? Gott drängt sich nicht darin vor, wenn du ihn nicht lässt. In der Offenbarung steht das so: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Gott klopft an. Er kommt nicht mit der Tür ins Haus. Manchmal würden wir es brauchen. Ich würde es manchmal brauchen, dass Gott einfach, bam, hier bin ich. Räumen wir auf. Aber er klopft an. Hörst du, wie er anklopft? Und bevor wir weiterfahren in dieser Predigt, möchte ich euch einfach herausfordern. Lass deinen Gott nahe. Öffne ihm die Tür, wenn der anklopft. Er ist Licht. Wenn du ihn hineinlässt, dann muss die Finsternis gehen. Und was auch immer du in deiner Kammer versteckt hältst, ich möchte dich bitten, das einfach Gott vor die Füße zu legen. Ganz einfach. Mit einem simplen Gebet. Mein Gott, nimm es. Und dann lass los. Lass ihn teilhaben an diesem Kampf, den du kämpfst. Und diese Lüge, dass du alleine kämpfen musst. Vergiss das. Lass Gott mit dir und für dich kämpfen. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht hast du Gott noch gar nie wirklich in dein Herz eingeladen. Dann mach auch das heute. Und wenn du noch nicht bereit bist, Gott in diese dunklen Teile zu lassen, dann mach kleine Schritte. Fang mal an, dieses Klopfen zu hören. Und sieh, wie dieses Klopfen dein Herz erweichen lässt. Und irgendwann wirst du bereit sein. Irgendwann wirst du bereit sein, diesen Gott hineinzulassen in das dunkelste und finsterste Teil deines Herzens. Und wenn du möchtest, dann darfst du dich mit mir jetzt hinknien. Mir hilft es, wenn mein Körper die gleiche Sprache spricht, wie meine Seele es sollte. Und mich hinknien vor Gott ist eine Verbildlichung von Hingabe und von Demut. Und wenn mein Körper diese Sprache schon spricht, dann fällt es meinem Herzen einfacher, mich vor Gott zu demütigen und mich ihm hinzugeben. Dann schließ einfach deine Augen und vergiss, dass da noch andere Menschen um dich herum sind. Und sei einfach mal du allein mit deinem Gott. vergiss das soziale Müssen, das wir manchmal in unserem Kopf haben. Vor Gott knien ist nicht etwas, das in ist, das cool ist, aber etwas, das unser Herz braucht. Und lege jetzt vor Gott, ja, was du noch niemandem erzählt hast, wofür du dich schämst, was dir weh tut. Ja, lege vor ihm, wo du falsch gegangen bist. Und nimm dir einfach während diesem nächsten Song Zeit, loszulassen. Lass Licht hineinströmen. Hör das Klopfen von Gott an deinem Herzen. Und dann tausch die Lügen aus, die der Teufel gepflanzt hat, vielleicht über Jahre. Tausch sie aus und hol dir Gottes Wahrheiten ab.
Du darfst wissen, dir ist vergeben.
Und dass du kein hoffnungsloser Fall bist.
Du musst dich nicht schämen.
Unser Gott ist ein Gott der Veränderung. Es ist möglich.
Und es ist nicht zu schwer mit ihm. Denn er ist mit dir. Du hast das nicht verdient.
Du bist genug, du bist geliebt, du bist wertvoll.
Und du bist nicht allein, so wie es sich manchmal anfühlt. Du bist nicht allein, glaub dieser Lüge nicht.
Ich danke dir, Jesus, einfach, dass du uns nahe bist. Dass wir dieses Privileg haben, dir nahe zu sein. Und wie schön es doch ist, einem Gott dienen zu dürfen, der mir dienen möchte. Die amerikanische Autorin Kathleen Norris hat einmal geschrieben: Die großen Kämpfe im Glauben werden nicht auf dem spektakulären Schlachtfeld gewonnen, sondern in gewöhnlichen Herzen, wenn wir morgens aufwachen und die Schwere des Tages sich näher aufdrängt und wir entscheiden müssen, welche Sorte von Unsterblichen wir sein zu wünschen. Und mein Gebet für heute Morgen war es in dieser ganzen Vorbereitungszeit, dass wir einfach lernen dürfen, ja, dass manchmal ein Sieg auch völlig unspektakulär aussehen kann. Und dass Veränderung passieren kann heute Morgen. Und wenn das Licht nun in unseren Herzen ist, dann müssen wir das auch behalten. Wir können Licht unter einen Schemel stellen, wir können eine Flamme ersticken, wir können eine Tür wieder schließen. Und Gott hat uns da Hilfen auf den Weg gegeben, wie wir das Licht in unseren Herzen behalten. Und dafür brauchen wir Menschen. Wir brauchen nicht einfach irgendwelche Menschen, sondern wir brauchen Menschen, die selber dieses Licht tragen. Menschen, denen wir vertrauen, die uns ein Vorbild sind und Menschen, die uns ins Leben sprechen dürfen. Wir müssen bereit sein, Menschen nahe lassen zu kommen. Und zwar so nahe, dass sie uns auf die Füße stehen. Im besten Sinne. Diese Nähe, die bringt Geborgenheit, aber diese Nähe, die exponiert auch. Bei echter Nähe kann ich nichts mehr verstecken. Wenn ich jemanden wirklich nahe lasse, kann ich nichts mehr verstecken. Und das kann unangenehm sein. Und daher versuche ich, und ich denke, die meisten von euch auch, diese Nähe zu ersticken. Weil diese Nähe, die macht mich verletzlich. Also versuche ich, unverletzlich zu wirken, unverwundbar, und dadurch zerstöre ich Nähe. Ich kann nicht Nähe leben, ohne verletzlich zu sein. Das geht nicht. Und ich glaube, manchmal haben wir den Wunsch, dass wir nahe Beziehungen wollen, aber auf keinen Fall verletzlich sein wollen. Weil verletzlich zu sein heißt, ich bin schwach. Was für eine Lüge ist das denn? Wer verletzlich ist, ist schwach. Nein, ich sage das böse Wort jetzt nicht. Verletzlichkeit ist keine Schwäche. Kennt ihr diese Leute, mit denen ihr vielleicht viel Zeit verbringt? Vielleicht seht ihr sie regelmäßig, vielleicht sind sie bei euch in der Small Group, vielleicht sind sie mit euch verwandt, was auch immer. Aber auf die Frage, wie geht es dir, kommt immer die Antwort, gut. Immer. Und ihr sprecht vielleicht über viele Sachen, über Corona und über Umweltschutz und was auch immer, aber es bleibt immer an dieser Oberfläche hängen. Es kratzt da ein bisschen, aber wirklich tief geht's nicht. Weil entweder du oder dein Gegenüber sich unverwundbar gemacht haben und Verletzlichkeit nicht zulassen können. Und eine wirklich tiefgründige Konversation und dadurch auch eine verändernde Beziehung ist nicht wirklich möglich. Und solche Freundschaften finde ich frustrierend. Ich habe lange Zeit in meinem Leben nur solche Freundschaften gehabt, weil ich lange der Lüge geglaubt habe, wenn ich verletzlich bin, dann bin ich schwach. Was für eine Lüge. Und ich habe irgendwann lernen dürfen, dass echte Freundschaft heißt, ich bin verletzlich und du bist verletzlich. Ich komme dir nahe, du kommst mir nahe. Ich darf dir ins Leben sprechen, du darfst mir ins Leben sprechen. Ich darf dir Licht sein und du kannst mir Licht sein. Und ich denke, genau so sollte Gemeinschaft sein. Genau so sollte Kirche sein. Eine Gemeinschaft von ganz gewöhnlichen Menschen, wie du und ich, aber mit einer ungewöhnlichen Strahlkraft nach außen. Einfach, weil sie Gott nahe sind und weil sie anderen Menschen nahe sind. Und Jesus hat das genauso vorgelebt. Er hatte seine 12 Jünger und 3 davon hat er ganz nahe genommen. Und bei solcher Nähe, die sowohl ermutigt, aber auch herausfordert. Bei solcher Nähe, da wollen wir gar nichts mehr verstecken. Versteht ihr das? Bei echter Nähe, so wie Jesus das vorgelebt hat, da lernen wir, dass Nähe uns gut tut. Dass das Offenlegen von all diesen dunklen Sachen eigentlich genau das ist, was wir wollen. Aber der Teufel hat uns eingeredet, dass wir das nicht dürfen. Die Bibel spricht von Eisen, das Eisen schärft. Nähe schleift immer beide Seiten. Wenn ich jemanden nahe lasse, dann schleift mich das. Wenn jemand mich nahe lässt, dann schleift mich das auch. Und Nähe, die benötigt nicht immer viele Worte. Manchmal kann Nähe auch ganz simpel sein. Zum Beispiel hatte ich nach meiner Tumoroperation, ich war wohl an etwa dem tiefsten Punkt meines Lebens. Ich sah nicht mehr wirklich eine gute Zukunft für mich. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, lebe ich überhaupt in 4 Monaten noch? Ich wusste, ich brauche wochenlange, monatelange Therapie. Ich wusste nicht, was auf mich wartet. Viele Träume, die ich hatte, die sind einfach zerplatzt in einem kleinen Moment. Und ich hatte für diesen Schmerz keine Worte. Und das ganze ICF war da. Und es war einfach unglaublich wichtig. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn diese Kirche nicht hinter mir gestanden hätte. Und ich hatte keine Worte und es gab auch keine Worte, die mich trösten würden. Es gab viele gut gemeinte, aber ich kann mich noch an zwei Begegnungen erinnern. Michi kam am Samstagmorgen. Ich wurde am Freitag operiert, am Samstagmorgen früh kam sie zu mir und sie hat nicht viel gesagt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, was sie gesagt hat. Ich war noch müde und ein bisschen high von Morphin und Medikamenten. Aber ich weiß genau, Michi kam, sie setzte sich neben mein Bett und weinte mit mir. Und du musst wissen, ich habe Michi vorher und nachher nie mehr weinen gesehen. Aber da saß sie neben meinem Bett und weinte einfach mit mir. Und dadurch, dass sie sich verletzlich gemacht hat, hat sie eine Tür geöffnet, dass ich mich traute, auch verletzlich zu sein. Genauso wie Trix und Sarah, sie kamen einige Tage später und haben genau das Gleiche gemacht. Sie saßen neben meinem Bett und weinten. Und sie gaben mir eine Karte mit zwei simplen Worten drauf. Jesus weinte. Es war einfach. Es brauchte keine Worte. Aber dadurch, dass sie sich verletzlich zeigten, ja, konnte ich auch verletzlich sein. Ich konnte Nähe zulassen. Es hat eine Grundlage geschaffen, dass langsam Heilung wiederkommen durfte. Erst viel später. Aber dadurch wurde einmal nährhaften Boden gepflanzt, um Nähe zuzulassen. Und manchmal braucht Nähe viele Worte. Manchmal muss ich mich erklären, manchmal muss ich, was mir Angst macht, in Worte ausdrücken, um ihm die Macht zu nehmen. Und manchmal braucht Nähe auch einfach Ohren, die zuhören, eine Umarmung, ein Herz, das liebt. Nähe ist viel einfacher, als das wir meinen. Aber wir müssen Nähe zulassen, wenn wir ähnlicher werden wollen wie Jesus. Jesus hat es uns vorgelebt, er hat Nähe vorgelebt. Warum denken wir also, wir können es alleine? Wir können es nicht alleine. Du kannst es nicht alleine. Egal, was Social Media, irgendein Guru oder dein Ego dir vorsagt, du kannst es nicht alleine. Du wurdest nicht geschaffen, deine Kämpfe alleine zu kämpfen. Und wie es im Korintherbrief steht, je mehr wir Jesus ähnlicher werden, desto mehr von seiner Herrlichkeit werden wir sehen. Du brauchst Nähe zu Gott. Und du brauchst Nähe zu Menschen. Du brauchst Verletzlichkeit. Flüchte nicht davor. Ich weiß, es ist beängstigend und es wirkt zu groß und es wirkt, als ob du das nicht könntest. Aber Verletzlichkeit ist nichts Schlechtes. Wenn du jetzt an das zurückdenkst, was du vorher auf deinen Knien Gott übergeben hast, kannst du das jemandem erzählen? Gibt es jemand, dem du genug vertraust, um das anzuvertrauen? Gibt es jemand, der dir ein Vorbild ist? Gibt es jemanden, der vielleicht im gleichen Bereich schon Kämpfe gekämpft hat? Und ich möchte dich ermutigen und bitten, es irgendjemandem zu erzählen. Ich weiß, es braucht Mut, Es braucht Überwindung. Aber ich verspreche dir, damit öffnest du eine Tür, damit Licht kommen kann, dass Veränderung kommen kann, die du schon so lange gebraucht hättest. Du brauchst nicht alleine zu kämpfen. Du brauchst Menschen. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir uns niemandem anvertrauen möchten oder können, ist, dass wir Menschen, wir als Kirche, wir haben vergessen, dass Ermahnen und Verurteilen nicht dasselbe sind. Ich kann jemanden von ganzem Herzen und liebevoll ermahnen und sagen, hey, siehst du nicht, dass du auf dem Holzweg bist? Ohne ihn zu verurteilen. Das geht, aber wir haben es verlernt. Und ich glaube, wir müssen das wieder lernen. Ich muss das wieder lernen, Menschen zu ermahnen, ohne sie zu verurteilen. Genauso wie Jesus es getan hat. Geh und sündige nicht mehr. Aber ich verurteile dich nicht. Wenn du diese Nähe zulässt, dann hoffe ich und bete ich, dass du, wenn du es brauchst, ermahnt wirst, aber nicht verurteilt wirst. Und siehst du, ich glaube, das Problem ist, dass im Griechischen es ein Wort gibt für ermahnen und für ermutigen. Das ist das gleiche Wort in Griechisch. Parakaleos. Und wir nehmen entweder das eine oder das andere. Wir verurteilen, boah, das war falsch, du bist ein schlechter Christ. Und wir versetzen Menschen in die Stresszone. Oder wir ermutigen nur. Ja, du bist schon gut, so wie du bist. Du musst dich doch nicht verändern. Gott hat dich genauso gewollt. Und wir baden uns in dieser Gnade und vergessen, welcher Preis dafür gezahlt wurde am Kreuz. In beiden Zonen ist Wachstum nicht möglich. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen, die uns lieben, die uns annehmen, aber die uns herausfordern, weitere Schritte zu tun, damit wir wachsen können, damit Licht in unser Herz kommt. Was nun sichtbar ist, gehört zum Licht. Das war vor 2000 Jahren so und es ist heute noch so. Was sichtbar ist, das kommt zum Licht. Weil wenn du Menschen nun nahe lässt, dann können sie dir Gottes Vergebung zusprechen. Sie können dich ermutigen, sie können dich trainieren, sie können dir Tipps geben, sie können für dich beten, sie können dir den Rücken stärken. Sie dürfen dich ermahnen, auf den richtigen Weg zurückhelfen. Sie können dir Gottes Liebe zeigen. Wir brauchen beides. Du brauchst beides. Du brauchst nicht nur Ermutigung. Du brauchst aber auch nicht nur Herausforderung. Und es tut mir leid, wenn du nur eines davon bisher erlebt hast. Wenn du nur ermahnt worden bist in deinen Herausforderungen, dann tut es mir leid. Wenn du bisher nur ermutigt wurdest, aber nicht ermahnt wurdest und du völlig in die falsche Richtung gerannt bist, weil es dir niemand gesagt hat, dann tut es mir auch leid. Und ich wünsche mir, dass du Menschen findest, dass du dich Menschen anvertraust, die beides können. Weil Jesus hat uns dazu berufen, beides zu tun, nicht nur eines. Deshalb seid einfach mutig. Lasst es zu, ermahnt zu werden, vielleicht gedemütigt zu werden. Ein bisschen mehr Demut hat noch niemandem geschadet. Aber lasst euch auch ermutigen, lasst euch trösten. Parakaleos heißt nicht nur ermutigen und ermahnen, es heißt auch trösten und einladen. Lasst euch einladen, lasst euch trösten. Und wenn du noch nicht bereit bist, einen anderen Menschen nahe zu lassen, dann fang ganz klein an. Nähe kann manchmal beängstigend wirken, dann mach ganz kleine Schritte. Erzähl vielleicht einfach mal jemandem, warum du nicht gerne in den Wald gehst. Oder warum du nicht gerne Ski fährst. Oder warum du den Job gewählt hast, den du gewählt hast. Und ob du vielleicht lieber einen anderen gemacht hättest, aber du dir das nicht zugetraut hast. Fang ganz klein an und dann wirst du lernen, dass Nähe dir keine Angst machen muss, wenn du sie mit den richtigen Menschen lebst. Weil Gott verurteilt dich nicht, dann werden wir es auch nicht tun. Hab keine Angst, dass jemand weniger von dir denkt, wenn du ihm etwas erzählst. Wir alle haben unsere dunklen Seiten. Ich verspreche dir, niemand hier drin ist voll erfüllt von Licht. Niemand. Wir alle haben dunkle Seiten. Wir alle haben Seiten und dunkle Stellen, die ans Licht müssen. Und diese Person, der du dich anvertraust, die wird ihr Bestes versuchen, dich zu unterstützen, dich zu ermahnen, ohne zu verurteilen, dich zu ermutigen, zu trösten und dich einzuladen. Und wenn sich jemand nun dir anvertraut, dann denk daran, ermahnen ist nicht das Gleiche wie verurteilen. Das überlassen wir Gott. Unsere Aufgabe ist es, zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten und einzuladen. Und ich möchte zum Abschluss noch beten, aber ich mache das auf Schweizerdeutsch, weil das ist meine Sprache. Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du uns das vorgelebt hast, wie Liebe und wie Nähe funktioniert. Und ich flehe dir jetzt einfach an, dass du uns die Angst vor Nähe nimmst. Die Lüge, die uns eingepflanzt ist, dass Verletzlichkeit das Zeichen von Schwäche ist und dass wir das Ja mit allem, was wir haben, unterdrücken. Zeig uns auf, dass nur mit Verletzlichkeit Nähe möglich wird. Gib uns den Mut, verletzlich zu sein. Gib uns den Mut, verlässlich zu sein. Und zeig uns Menschen auf, wo wir uns anvertrauen können. Stell uns Menschen auf die Seite, wo wir uns anvertrauen können, damit sie uns helfen, das Licht, das du uns hineingesetzt hast, dass wir das behalten können. Komm du einfach und segne du uns. Segne uns mit Mut, mit Gnade, mit Liebe, mit Vergebung und Ermahnung. Nimm du uns die Angst vor Nähe.